Ich lese uns den Predigttext. Es ist nicht der für den Sonntag angegebene, sondern Sie werden es gleich hören. Einer, der durchaus ein gewisses Konfliktpotenzial in sich birgt. Aber welcher Bibeltext ist nicht herausfordernd für uns? Matthäus 19, die Verse 1 bis 12. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, machte er sich auf aus Galiläa und kam in das Gebiet von Judäa, jenseits des Jordans. Und eine große Menge folgte ihm, und er heilte sie dort. Da traten die Pharisäer zu ihm und versuchten ihn und sprachen: Ist erlaubt, dass sich ein Mann aus irgendeinem Grund von seiner Frau scheidet? Er aber antwortete und sprach: Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang schuf als Mann und Frau und sprach, Zitat aus 1. Mose 2, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Sie sprachen zu ihm, warum hat dann Mose geboten, ihr einen Scheidebrief zu geben und sich von ihr zu scheiden? Er sprach zu ihnen, Mose hat euch erlaubt, euch zu scheiden von euren Frauen eures Herzens Härte wegen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Unzucht, und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Da sprachen seine Jünger zu ihm, steht die Sache eines Mannes mit seiner Frau so, dann ist es nicht gut zu heiraten. Er sprach aber zu ihnen, dieses Wort fassen nicht alle, sondern die, denen es gegeben ist. Denn es gibt Verschnittene, die von Geburt an so sind. Und es gibt Verschnittene, die von Menschen verschnitten worden sind. Und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben, um des Himmelreichs willen. Wer es fassen kann, der fasse es. Gnade sei mit euch und Friede von Gott und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Am 10. Juni 11:21 wurde die französische Politologin Emilia Roeg im Deutschlandfunk interviewt. Sie hat ein Buch geschrieben, das den interessanten Titel trägt: Das Ende der Ehe. Sie hält die Ehe für ein überkommenes Rollenmodell. In ihr, also in diesem Modell und ihm, muss man ja sagen, verfestige sich die Ungleichheit zwischen Mann und Frau. Und das geht gar nicht. Stattdessen braucht es eine Revolution der Liebe, die nicht mehr von staatlichen Strukturen gerahmt und damit normiert und eingeengt wird. Also ein Plädoyer für die Abschaffung der Ehe als Institution, und dann gibt es keine Vorgaben mehr für wen und für was auch immer. Jeder kann tun und lassen, was er oder sie möchte. Liebe Gemeinde, das ist das erste Mal in meiner Zeit als Pastor, dass dieser Bibeltext Grundlage der Predigt ist, und Sie, ihr in Zeit, seid nun quasi diejenigen, die es zum ersten Mal, ja, vorgesetzt bekommen. Ich sage aber auch gleich, und das habe ich Jutta schon gesagt, heute Nachmittag bin ich in Eisleben und Sangerhausen und nächste Woche in Lossa, und auch dort wird diese Predigt zum Thema sein. Und ich sage dazu, dass ich diesem Thema oder diesem Text auch immer ausgewichen bin. Aber seit gut einem halben Jahr, da rumort es in mir. Und ich habe mich gefragt, ist es der Heilige Geist? Ich hoffe es und will mich darum auch heute nicht davor drücken. Auch deshalb, weil die Ehe in unserer Gesellschaft, siehe das Interview mit dieser Französin, zur Disposition steht. Wo liegt das Problem? Wir könnten es uns ganz einfach machen und sagen, Jesus gibt hier eine Antwort. Wir nehmen sie zur Kenntnis, wir nehmen sie hinein in unser Leben, denken, fühlen und wollen, richten uns danach aus, und damit ist die Sache erledigt. Aber Ich vermute mal, wir wissen alle, so einfach ist es nicht. Es geht ja, und das ist mein Eindruck bei diesem Thema, gar nicht in erster Linie um eine ethische Frage, was ist richtig, was ist falsch, was ist gut und was nicht, sondern es geht eigentlich um die dahinterliegenden Motive derer, die eine Frage an Jesus haben. Warum stelle ich Jesus, dem Wort Gottes, der Bibel, diese Frage? Wie ist es mit Ehe und mit Ehescheidung? Was ist mein dahinterliegendes Motiv? Die damaligen Fragesteller gehörten zur religiösen Partei der Pharisäer. Und ihr Bestreben war es, das mosaische Gesetz in allen Lebensbereichen der Gesellschaft, des Volkes Israel, der Menschen in den Familien und Häusern zur Geltung zu bringen. Sie wollten alles richtig machen. Verständlicherweise, weil sie aus der Geschichte lernen wollten. Und die Geschichte hat sie gelehrt, wenn wir Gottes Wort nicht ernst nehmen, wenn wir uns darüber hinwegsetzen, wenn wir unseren eigenen Salm machen, dann führt das in die Katastrophe. Wir wollen alles richtig machen und darum strengen wir uns an, geben uns alle Mühe und versuchen es quasi über diese religiöse Partei im Volk zu verankern. Das Problem war, dass im Laufe der Zeit, und das ist ja immer so, es gibt ja immer innere Entwicklungen in der Kirche, in der Gemeinschaftsbewegung und eben auch in der pharisäischen Bewegung, dass die ganze Sache eine ganz andere Richtung einnahm. Unter der Hand entwickelte sich dieses hehre Ziel zu einer Haltung, wir machen alles richtig und Gott muss uns dafür Anerkennung zollen. Und dazu kam natürlich noch etwas anderes. Diese Partei und diese Parteigänger merkten im Laufe der Generationen, so einfach ist das nicht, alles so zu normieren und zu regeln und umzusetzen. Es gibt so viele Dinge, wo das Leben ganz andere Wege geht. Und logischerweise haben sie dann verschiedene theologische Schulen gehabt, die, ich sage es mal, in ihrer Auslegung entweder etwas liberaler oder etwas konservativer waren. Wenn es um die Frage der Ehescheidung ging, da gab es den Rabbi Shammai, damals ganz aktuell, der plädierte nur in Ausnahmefällen. Und da gab es den liberalen Rabbi Hillel, der meinte, Ehescheidung, Trennung ist bei jedem Anlass möglich. Und nun sollte Jesus einer Prüfung unterzogen werden. Bestätigt er die Ansicht der Fragesteller? Dann konnte man sich ja mit ihm anfreunden. War er anderer Ansicht? Dann konnte man ihn in der Öffentlichkeit vorführen. Guckt mal, was der lehrt. Das ist gegen das Gesetz. Und man konnte ihn ausnocken aus der theologischen Diskussion dieser Zeit. Und genauso könnten die einen heute hier im Hinterkopf haben, mal schauen, was der Pastor aus Eisleben dazu sagt. Daumen hoch, wenn es meinen Ansichten entspricht. Daumen runter, wenn er nicht das verkündigt, was ich mir so, ja, aus diesem Text und aus meinem Leben herausgenommen habe. Es könnten aber auch Menschen da sein, die vielleicht eine Ehescheidung durchgemacht haben, die sich fragen, komme ich heute hier heil raus oder werde ich fertig gemacht? Und wieder andere sind Single-Frauen oder Single-Männer. Und vielleicht ist diese Frage für sie überhaupt gerade nicht interessant oder virulent. Es geht aber um etwas Grundsätzlicheres. Es geht um ihre und um meine Beziehung zu Jesus. Ich bin fest davon überzeugt, nur wenn ich diesen Herrn Jesus Christus liebe von ganzem Herzen, wenn ich mein Leben ihm anvertraut habe, dann bin ich auch offen für die Antwort aus seinem Mund, ob sie mir gefällt oder nicht. Und dann werde ich auch versuchen, mein Leben entsprechend dem, was er mich lehrt, uns lehrt, ausrichten. Nur dann werde ich mich in meinen alltäglichen oder auch an meinen besonderen Entscheidungen davon leiten lassen. Schauen wir uns das Angebot, nein, die Antwort von Jesus an. Und ich möchte sie zunächst mal im Rahmen der damaligen Zeit betrachten. Sie ist erstens radikal. Jesus verweist auf das, was Gottes ursprüngliche Idee mit der Ehe war. Am Anfang. Und da verweist er auf die Schöpfung. Da, wo Gott sich im ersten Buch Mose Kapitel 1 sozusagen offenbart als der, der auch für uns Menschen eine ganz konkrete Idee hatte. Am Anfang war es so gedacht, dass wenn eine Frau und ein Mann zusammenkommen, heiraten, eine neue Verbindung entsteht, die auf Lebenszeit hin angelegt ist. Manchmal, da schaue ich mir die Schlösser an Brücken, wo Paare sich gegenseitig ihre Liebe schwören und dann ist auch eingeritzt für immer, meistens Englisch. Und ich habe den Eindruck, dass diese Sehnsucht für immer in ganz vielen Herzen schlummert. Ja, wenn diese Beziehung mit diesem Mann, mit dieser Frau, dann für immer. Das ist, glaube ich, eine Sehnsucht, die Gott in unsere Herzen hineingelegt hat. Das ist ganz tief verankert. Und das nicht nur in Herzen von Menschen, die mit Jesus leben, sondern auch denen, die ohne ihn leben. Dahinter steht aber nicht etwa Moral, sondern, ich sage es jetzt mal so, ein Konzept Gottes für uns Menschen. Da heißt es ja am Anfang, dass Gott uns Menschen schuf, männlich und weiblich, Luther übersetzt Mann und Frau, und aus männlich und weiblich gestaltet er sozusagen in der irdischen Wirklichkeit sein Wesen, sein Bild ab. Und das heißt mit anderen Worten, jede Frau, jeder Mann ist ein Teil des Wesens Gottes, das wiedergespiegelt wird, einfach durch die irdische Existenz, einfach durch unser Dasein. Und nun soll aus diesem zweigeteilten Bild in der Ehe nun in Verbindung mit der Liebe, die der Kitt ist sozusagen, das Bild Gottes aufleuchten. Die Liebe Gottes in zwei völlig unterschiedlich gepolten Wesen, bis hin in unsere Gehirnhälften, wie die gestrickt sind, bis hin in unsere Körperlichkeit, bis hin in die Art und Weise, wie wir mit Dingen umgehen, wie wir fühlen und so weiter und so fort. Das Bild Gottes, darum geht es. Die Ehe ist sozusagen quasi der Höhepunkt des Abbild des Gottes sichtbar gemacht in dieser Welt. Und dieses Konzept, das müssen wir uns ganz klar und deutlich bewusst machen, scheiterte mit dem Sündenfall. Seitdem ist Ehe zerbrechlich. Verstehen Männer und Frauen einander nicht mehr oder nur schlecht. Seitdem gibt es auch, das können wir auch nachlesen im ersten Buch Mose, das heute so ungeliebte Patriarchat, die Herrschaft des Mannes über die Frau. Ganz klar wird es heute auch deshalb negativ empfunden von vielen, insbesondere auch Frauen, weil dieses Konzept Frauen im Laufe der Geschichte der Menschheit wirklich unterdrückt hat. So wie es seit dem Krieg gibt und wir diesen Krieg nicht aus der Welt schaffen, so gibt es auch zerbrechende Ehen und das schaffen wir auch nicht aus der Welt. Die Geschichten des Alten Testaments spiegeln diese bittere Wahrheit wieder, dass all das, was Gott gut gedacht hat, ohne ihn nicht mehr gut funktioniert. Dazu gehört auch das Verhältnis von Frauen und Männern in dieser Welt. Wer in den letzten Wochen diese Geschichte im Alten Testament von Jakob und seiner Familiengeschichte gelesen hat, hat dazu eine Illustration. Auf der einen Seite, wie bruchstückhaft und zerbrechlich das Ganze ist und überhaupt nicht dem Konzept Gottes am Anfang entsprach. Und wie andererseits Gott in diese bruchstückhafte Familiengeschichte hinein seine Geschichte, seine Heilsgeschichte mit und für uns Menschen webt. Also das Erste ist, Jesus ist radikal. Er geht an den Anfang zurück. Wie hat sich Gott das im Ursprung gedacht? Die Antwort von Jesus ist aber auch klar. Was Gott zusammenfügt, sollen wir als Menschen nicht trennen. Da, wo zwei Menschen, Mann und Frau, sich miteinander verbinden, hat eben nicht nur der Mensch sein Potenzial entfaltet, sondern da hat auch Gott seine Hände im Spiel. Sie sind nie zwei, die sich wechselseitig angezogen fühlen und einander versprechen, sondern Ehe und Familie ist Hoheitsgebiet Gottes. Und das lässt er sich auch nicht nehmen, auch nach dem Sündenfall nicht. Wenn wir das kaputt machen, richten wir das Grundgerüst unserer Gesellschaft, den inneren Zusammenhalt zugrunde. Und wir fügen nicht nur uns wechselseitig, sondern auch unseren Kindern der nächsten Generation und der übernächsten unermessliches Leid zu. Der innere Kitt, der eine Gesellschaft, ein Volk, ein Land zusammenhält, er geht damit verloren. Und was wir bekommen, ist nicht mehr Liebe, wie sich das diese Französin vorstellt und viele andere auch, sondern man kann es heute oft genug beobachten und sehen. Und es ist sogar statistisch messbar, mehr Chaos und mehr labile Persönlichkeiten. Es gibt gar nicht genug Psychotherapeuten und Psychologen, die insbesondere für Familien und Kinder ansprechbar sind. Und leider sind diese Personen oft selber von dieser Zerbrechlichkeit betroffen, wie eine mir bekannte Person, wo das gesamte Familiensystem aktuell ja instabil ist und zerbrechlich. Aber Jesus ist klar, was Gott zusammengefügt hat, das sollen wir nicht trennen. Und es ist drittens hilfreich. Jesus, ich sage es jetzt mal so, erlaubt Trennung. Und sie ist mitunter sogar geboten, wenn die Ehe von einem der beiden Partner gebrochen wurde. Es ist wie mit dem Scheidebrief von Mose, der Not muss gewährt werden. Es kann nicht sein, dass ein Mensch unter dem zerstörerischen Verhalten eines anderen leidet und zugrunde geht. Und in der damaligen Zeit bedeutete es für die so Entlassene, dass sie ein amtlich beglaubigtes Dokument in der Hand hatte: Ich bin wirklich entlassen und damit wieder frei, eine neue Ehe eingehen zu können. Und damit, und das müssen wir uns auch bewusst machen, wieder sozial, rechtlich und wirtschaftlich in einer gesicherten Position oder Verhältnis. Hier an dieser Stelle wird deutlich, dass ja, Gott uns bei allem Ethischen, was an grundlegender Klarheit da ist, so etwas wie eine Notordnung einrichtet, damit Menschen unter diesen Verhältnissen nicht zerbrechen, weil diese Zerbrechlichkeit nun einmal die Folge der Trennung von uns Menschen von Gott ist. Und schließlich viertens, diese Antwort von Jesus schützt. Sie schützt hier an dieser Stelle vor allen Dingen vor männlicher Willkür. Auch wenn Scheidung nach dem Gesetz geregelt war in der damaligen Situation, das Leben holt uns immer dort ein, wo man es nicht so genau nimmt. Und ich erinnere an diesen einen Rabbi, der meinte, bei jedem beliebigen Anlass kann ein Mann damals seine Frau entlassen, umgekehrt in der jüdischen Gesellschaft war das so nicht mehr möglich. In der griechischen Welt damals konnten auch Frauen ihre Männer entlassen bzw. sich auf Eigeninitiative von ihnen trennen. Und wir wissen alle, da wo Werte und Normen lax gehandhabt werden, da fallen in der Regel immer die Schwachen durch die Maschen. Und Gott wird in seinem Wort nicht müde, als Anwalt der Frauen und Kinder aufzutreten, ganz besonders der Witwen und Waisen, aber auch aller von ihren Männern in die Wüste geschickten Ehefrauen. Jahreslosung, hier vorne an der Kanzel steht sie dran. Du bist ein Gott, der mich sieht, ausgesprochen von einer Frau, die von dem großen Glaubensvater Abraham in die Wüste geschickt worden ist. Und Gott kümmert sich. Gott sagt nicht, das ist okay, mach das mal, sondern geh zurück und Abraham hat für dich und das Kind jetzt zu sorgen. Liebe Gemeinde, ganz klar, es war zunächst einmal eine auf die Situation zugeschnittene Antwort. Die Fragesteller waren nicht wirklich ehrlich interessiert an einer Antwort, sondern ihr Motiv war, Jesus aufs Glatteis zu führen. Aber Jesus ist daran interessiert, dass die ursprüngliche Idee Gottes mit uns Menschen wiederhergestellt wird. Dazu ist er da. Dafür ist er gekommen in diese Welt. Und er sieht in jeder Frau, in jedem Mann das Bild Gottes. Und darum ist er auch so wertschätzend mit den Menschen umgegangen. Gerade auch mit denen, die gescheitert sind, die schuldig geworden sind, die es nicht gepackt haben, die nicht den gesetzmäßigen Vorschriften entsprechen konnten oder entsprochen haben. Und darum finden wir ihn im Kontext dieses Bibeltextes auch bei einer seiner Lieblingstätigkeiten, nämlich Menschen zu heilen, Vers 2. Jesus ist in einem Teil seines damaligen Staatsgebietes Perea, jenseits des Jordan, das war auf der anderen Seite im Ostjordanland, von seinem Landesvater Herodes Agrippa, dem beherrscht, der auch für Galiläa zuständig war. Und das Wichtigste, was er dort tut, er begegnet der Not der Menschen und er handelt gegen diese Not der Menschen und heilt sie. Ihr Lieben, aber Jesus ist nicht nur gekommen mit dem von uns so geliebten Geburtstagsglückwunsch, Hauptsache gesund, sondern er reist von dort aus über den Jordan durch Jericho, 1000 Meter hoch aus dem Jordangraben nach Jerusalem, um sein irdisches Leben für uns am Kreuz zu vollenden, um den Schaden zu heilen, der uns von Gott, der Liebe ist und der uns das Leben aus seiner Fülle schenken will, getrennt hat. Ohne diesen Zusammenhang zu sehen, ohne diese Dynamik zu sehen, steht dieser Text ganz isoliert für sich. Wir müssen es in diesem Zusammenhang sehen, in den der Heilige Geist es durch Matthäus hineingestellt hat. Die eigentliche Frage, ihr Lieben, ist, an wen wende ich mich, wenden wir uns, wenn es um grundsätzliche ethische Fragen geht? Ist uns die Sicht Gottes wichtig? Und lassen wir uns davon leiten, wenn wir solche grundlegenden Entscheidungen zu treffen haben? Oder tun wir sie ab als nicht mehr zeitgemäß, zu extrem, zu konservativ? Weil wir meinen, damit schränkt Gott unsere Freiheit ein, zu machen, wie es uns gerade passt. Wir merken schon an der Reaktion seiner Schüler, die waren entsetzt und meinten, steht die Sache eines Mannes mit seiner Frau so, dann ist es nicht gut zu heiraten. Mit anderen Worten, dann können wir unsere Ehefrauen ja nicht einfach so entlassen, wie es uns passt. Genauso ist es. Wir merken, der Anspruch von Jesus ist eigentlich für uns Menschen zu hoch. Hier in dieser Situation ist die Welt der Männer in Aufruhr und die Frauen, wie es damals teilweise üblich war, kommen gar nicht zu Wort. Und vielleicht müssen wir ein Stück weiter schauen. Denn das Evangelium ist das eine und Jesus hat es ergänzt durch all die anderen Bücher des Neuen Testaments über seine Apostel. Einer seiner Apostel, Paulus, durfte das Konzept von gelingender Ehe aufschreiben, siehe Epheser 5, die Verse 21 bis 33. Und ich empfehle diese, ich sage es mal, Lektüre im Zusammenhang mit Matthäus 19, 1 bis 12. Epheser 5, 21 bis 33. Ich lese das jetzt nicht vor, das wird zu lang, das machen Sie, das macht ihr zu Hause. Klar ist, dass diese, ich sage es jetzt mal, provokante Herausforderung, dieses Konzept wirklich nur dann geht, wenn wir uns Jesus anvertrauen und an Jesus orientieren. Da wird unter anderem den Ehemännern gesagt, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Ihr lieben Männer, ich rede euch jetzt mal an. Können wir so lieben? Sind wir bereit und in der Lage dazu? Ich kann für mich nur sagen, ich kann es versuchen. Aber meine Frau ist ja als Zeugin heute hier und weiß, wie der Alltag aussieht. Aber es ist eine Herausforderung, die wir nicht schaffen, wenn wir uns nicht ganz und gar an Christus orientieren und auf Christus einlassen. Und wenn das bei uns Männern in unseren Herzen ankommt und wir uns vom Geist Gottes führen und leiten lassen, dann gibt es die Chance und Möglichkeit, dass Ehe nicht als zwanghaftes Konzept von unseren Frauen empfunden wird, sondern als der Raum, in der sie aufblühen und leben dürfen, sich wohlfühlen und angenommen wissen, wertgeschätzt und geliebt. Sich so liebend hinzugeben, es gibt dann auch noch die Aufforderung an die Ehefrauen, entspricht dem Bild Gottes am Anfang. So hat Gott sich das gedacht. Und ich glaube, wir sind uns einig, das ist etwas anderes als eine gutbürgerliche Moralvorstellung. Aber klar wird auch, dass Jesus in dieser Welt keine vollkommene Wiederherstellung der ursprünglichen Idee ankündigt. Mach das und es wird so. Ihn, auch die von seinen Nachfolgern können scheitern. Und Jesus macht auch deutlich, dass Menschen sich von Geburt an nicht in der Lage sehen, eine Ehe einzugehen. Andere sind von Menschen, damals körperlich, heute oft psychisch, dafür untauglich gemacht. Und wieder andere entscheiden sich, ganz für Gott da zu sein und darum auch keine Ehe einzugehen. Aber bei allem gilt, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei auch in dieser Angelegenheit, egal wo sie sich, wo ihr euch gerade befindet, ob als Single-Mensch oder als verheiratete Frau, als verheirateter Mann, als Geschiedene, Wiederverheirateter oder wo auch immer, verwitwet. Egal, wie es Ihnen aktuell gerade damit geht, wir leben von der Gnade des dreieinen Gottes. Und ob wir dieses Projekt angehen können oder nicht, klar sollte eins sein, dass wir ihn, den dreieinen Gott, von ganzem Herzen lieben und darum auch interessiert sind an seiner Sicht in allen ethischen Fragen, nicht nur in dieser speziellen, die heute Thema war, um ihr dann mit Gottes Hilfe von ganzem Herzen auch zu folgen. Gott segne Sie. Amen.